Geht's dir gut? Also zumindest nachdem du das gehört hast von der Julia, muss es dir gut gehen, oder? Mich hat sehr aufgebaut, danke. Einfach auch, ich denke, wir brauchen das immer wieder, diesen Fokus auf Gott, dieses Bewusstsein und uns bewusst machen, wer er ist. Dass wir uns immer wieder auch neu entscheiden, ist nämlich auch ganz wichtig. Ihm zu glauben und ihm zu vertrauen in dem, was er über sich selber sagt. Und ihm zu vertrauen, dass er die Dinge auch tut, die er verheißen hat. Amen. Seid ihr da hinten am Übersetzen oder am Quatschen? Nein, ihr zwei schon, aber hinter euch. Gut. Gott ist am Arbeiten und Gott ist am. Ich staune immer wieder über ihn, dass er 24 Stunden täglich sich mit uns beschäftigt. Mit diesem kleinen Planeten, auf dem der wuselt und wurlt. Und er so ein großes Herz hat für dich, für mich, für jeden Einzelnen, der da auf diesem Planeten lebt. Und weil er so großes Herz hat, dürfen wir uns auch immer wieder auf ihn verlassen. Verlässt du dich auf ihn? In den Herausforderungen des Tages und des Alltags, so wie die Juliane die Julia auch das gesagt hat. Und die Juliane, weil Gott hat seinen Teil getan, er hat alles vollbracht und es liegt an uns, dass wir in dieser Connection auch leben. Und in dieser Connection mit Gott leben, bedeutet eben, dass wir uns das immer wieder neu bewusst machen. Es hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir uns ganz bewusst immer wieder auf ihn fokussieren. Uns ganz bewusst immer wieder in Erinnerung rufen, was er getan hat, wie sehr er mich liebt, was er fähig ist zu tun. Und das ist gut, wenn man im Wort Gottes das immer wieder liest und vor Augen hat und sich bewusst macht, was Jesus Christus da tut. Ich lese gerade die Evangelien wieder durch. Es ist so gewaltig, wie er den Menschen begegnet ist, sie geheilt hat, sie wiederhergestellt hat, sie auferbaut hat. Und der Feind versucht uns das immer wieder auch zu verstellen, diesen Blick. Die Bibel redet auch immer wieder von so einem Schleier oder einem Vorhang, der da vor unseren Augen ist oder der den Blick verstellt, damit man Jesus Christus nicht vor Augen hat. Weil wenn wir Jesus Christus vor Augen haben, was passiert dann? Dann werden wir durch den Heiligen Geist mehr und mehr in sein Bild verwandelt. Es ist nicht erstaunlich, dass die Bibel sagt, du wirst in das verwandelt, was du vor Augen hast, auf was du schaust. Und darum fordert uns die Bibel auch auf, achtsam zu sein, was wir anschauen, was wir hineinlassen. Und wenn wir uns nur auf die negativen Dinge fokussieren, dann werden die Dinge unser Leben bestimmen. Und wenn wir uns auf Gott fokussieren, dann wird da immer Hoffnung, immer Glaube da sein, immer Vertrauen da sein, selbst wenn es im Natürlichen einmal sehr bescheiden ausschaut. Aber trotzdem ist dann diese innere Überzeugung und diese Gewissheit da. Und die Apostelgeschichte, mit der wir momentan beschäftigt sind, ist ja auch so ein Buch, das voll ist mit Widerständen, das voll ist mit unmöglichen Situationen und das voll ist mit dem, was Gott tut. Das werden wir heute, ich hoffe, wir kommen dazu, noch auch miteinander ein bisschen anschauen, was da Großartiges geschehen ist und wie Gott Wunder tut. Wir schauen uns heute die Apostelgeschichte 11 und 12 an. Ich habe mir entschieden, dass ich die zwei Kapitel zusammenfasse, weil der erste Teil von der Apostelgeschichte 11 eigentlich eine Wiederholung ist aus dem Kapitel 10. Was da geschehen ist. Erinnern wir uns nochmal daran, was ist so dieser Schlüsselvers von der Apostelgeschichte? Weiß das noch jemand? Was ist die Kernaussage von der Apostelgeschichte? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Welt. Das ist das, was Jesus Christus immer wieder betont, immer wieder sagt, immer wieder vor Augen führt. Und wie werden und wie sind wir Zeugen? Durch die Kraft des Heiligen Geistes, ja. Aber der tut es nicht für uns. Auf die dürfen wir uns verlassen. Wir sind seine Zeugen, indem wir ganz bewusst uns diese vier Dinge vor Augen führen auf dem nächsten Bild. Das ist, dass Gott die Menschen geliebt hat. Dieses Zeugnis sind wir, das sollen wir leben, das sollen wir zeigen, so wie wir vorhin im Video gehört haben, für andere Menschen da sein, anderen Menschen, auch Freunden beistehen. Der zweite Punkt ist, dass wir von dieser Liebe Gottes getrennt wurden oder uns selber getrennt haben, weil wir uns für einen eigenen Weg entschieden haben. Dass das aber nicht das Ende der Geschichte war, sondern dass Jesus Christus gekommen ist, um diese Kluft, die zwischen uns war und Gott, wieder zu überbrücken, indem er am Kreuz für deine und meine Sünden gestorben ist und uns reingewaschen hat von jeder Schuld, wenn wir das in Anspruch nehmen für uns. Und es ist wichtig, dass das jeder persönlich tut. Das geschieht nicht durch eine Babytaufe, das geschieht nicht durch eine Mitgliedschaft in einer Kirche oder Gemeinde, sondern es geschieht, weil ich persönlich mit Jesus in diese Beziehung eintrete und dass wir dann in diesem göttlichen Leben leben dürfen. Der Paulus bezeichnet so, dass er sagt, dass wir die alten Kleider ausziehen sollen und das Neue anziehen sollen, was Gott uns geschenkt hat. Im Korinther, 1. Korinther 5, 17, dort heißt es, wer in Jesus Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und das hat auch was damit zu tun, was wir vor Augen haben. Habe ich ständig das Alte vor Augen? Oder vertraue ich Gott, dass das Neue Realität ist? Natürlich muss ich alte Dinge aufarbeiten, Buße tun und diese Dinge, die sind notwendig. Die Nelly hat das letzte Mal darüber geredet, über den Petrus und den Cornelius. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was da geschehen ist? Ich habe schon die nächste Folie. Der Petrus war unterwegs, und zwar da von Jerusalem nach Lydda, war dann in Joppe. Und während er in Joppe war, ist etwas da in dieser Stadt Caesarea geschehen. Was ist da geschehen? Du weißt das, du hast gepredigt darüber. Weiß sonst noch jemand, was da geschehen ist? In Caesarea. Da hat es einen Römer gegeben. Den Cornelius, genau. Und es war ein gerechter Mann, sagt das Wort Gottes. Das war jemand, der an den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs geglaubt hat. Das war ein Mann, der den Armen Gutes getan hat. Und dem erscheint ein Engel. Und der Engel gibt ihm eine Adresse und sagt, schick Leute dorthin. Und jetzt hätte ich auch gerne mal, ne? Dass mir so ein Engel erscheint und nicht nur so ganz allgemein, sondern sagt, schau, da hast du eine Adresse, da gehst du jetzt hin. Und dann geschieht was Großartiges. Und der Cornelius schickt seine Leute, seine Soldaten auf den Weg. Und während der Zeit ist der Petrus da in Joppe am Beten. Ist am Ufer da, am Meer, im Haus von Simon, dem Gerber. Und dann kommt auf einmal so eine, hat eine Vision. Und da kommt so ein Leintuch runter. Und was ist da drin? Blumen. Lauter komische Viecher. Lauter so Insekten und Zeug und Sachen. Und dann, während er sich da schon so eklig hinschaut, geekelt hinschaut, hört er die Stimme, die sagt, Petrus, koch und friss, schlacht und iss. Und er ist ganz, ganz schockiert und sagt, nee, im Leben würde ich das tun, weil das ist ja unrein, die Viecher, die da sind. Ich bin ein gläubiger Mann, ich tue das nicht. Und was sagt dann diese Stimme Gottes zu ihm? Amen, genau. Diese Stimme sagt zu ihm, was Gott für rein erklärt, beachte du nicht als unrein. Und das geschieht dreimal. Und der Petrus ist völlig verwirrt auf dem Dach und weiß nicht, was er damit anfangen soll. Und in dem Moment klopft es unten an der Türe und Petrus bekommt noch den Auftrag von Gott, da sind Leute vor der Tür, geh mit denen mit, die habe ich geschickt. Und er geht runter und diese Soldaten klopfen an und erzählen ihm die Geschichte und er geht mit ihnen. Und klug wie er war, hat er noch ein paar Leute mitgenommen. Und das ist dann später, hat ihm das auch sehr gedient, dass er nicht alleine dorthin gegangen ist. Und er geht dorthin mit denen zu diesem Haus des Cornelius, betritt dieses Haus, was für einen Jude was er eigentlich nicht dürfen hätte, weil er sich damit unrein macht. Ein Jude durfte nicht in ein Haus eines Ungläubigen gehen. Und wer da hineinkommt, empfängt ihn der Cornelius und Petrus fängt an und will anfangen, die Botschaft zu geben. Und bevor er noch richtig so in Fahrt kommt, passiert was? Gibt es was zum Essen? Bevor er noch zum Predigen kommt, fällt der Geist Gottes auf diese ganze Versammlung da und sie fangen an, in neuen Sprachen zu reden. Und der Petrus und seine Gefährten sind total baff, was da passiert. Und sagt aber, ja, wenn Gott ihnen den Geist gegeben hat, so wie es uns gegeben hat, zu Pfingsten, ja, dann muss ich sie taufen. Wer bin ich, dass ich sie daran hindern könnte, sich taufen zu lassen? Und er tauft diese ganzen Leute und es entsteht dort wahrscheinlich eine neue Gemeinde. Keine Ahnung, was da noch genau geschehen ist. Das war Kapitel 10. Im Kapitel 11 kommt er dann zurück und nach Jerusalem. Und was passiert da? Wir lesen das jetzt nicht durch, das könnt ihr dann zu Hause lesen. Er kommt zurück und da hat es damals noch kein Internet gegeben, aber irgendwie scheinen die Botschaften auch vorausgeeilt zu sein. Auf alle Fälle, als er nach Jerusalem kommt, haben einige Gläubige gehört, dass er da im Haus des Cornelius war und sie waren ziemlich stinksauer. Und sie konfrontieren ihn und kritisieren ihn, was ihm einfällt, dort zu Heiden zu gehen und sozusagen ihren Glauben zu verraten. Und dann beginnt der Petrus ihnen diese ganze Geschichte zu erzählen. Genauso wie es jetzt erzählt habe. Und er erzählt ihnen, was dort geschehen ist. Und das muss man sich einmal vorstellen. Als Jesus Christus gekommen ist, hat er die Dinge eigentlich total auf den Kopf gestellt. Also das war eine riesen Herausforderung, nicht nur für die Pharisäer mit den harten Herzen. Es war auch genauso eine Herausforderung für alle, die gläubig waren. Lies einmal die Geschichte, wo Jesus über das Abendmahl spricht und sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat keinen Anteil an mir. Und alle gehen weg und sagen, der spinnt, jetzt ist er durchgedreht. Er hat viele Dinge getan, die scheinbar im Widerspruch zu ihrem Glauben waren. Die Jünger gehen am Sonntag hinaus und pflücken Ähren und essen. Am Sabbat darf man nicht arbeiten. Ich war jetzt gerade in Jerusalem vorletzte Woche. Und in Jerusalem haben sie die Lifte in den Hotels, die sind speziell gebaut. Die sind nämlich so gebaut, dass du am Sabbat keinen Knopf mehr drücken musst, weil das wäre Arbeit. Das heißt, am Sabbat sind die Lifte so programmiert, dass sie automatisch in jedem Stockwerk stehen bleiben, die Türen aufgehen und du kannst einsteigen und musst keinen Knopf drücken und damit ist es okay. Damit hast du den Willen Gottes erfüllt und bist ein heiliger Mann, eine heilige Frau. Es ist verrückt, was wir Menschen manchmal daraus machen. Und oft noch aus tiefster Überzeugung. Aber Jesus hat nicht in allem, was er gesagt hat, hat er niemals das Wort Gottes außer Kraft gesetzt oder etwas getan gegen das Wort Gottes, sondern er hat den Menschen neue Aspekte, eine neue Offenbarung gegeben, was das eigentlich bedeutet. Er hat die Dinge ihnen erklärt, so damit sie es verstehen konnten. Darum sagt er zu ihnen, der Sabbat ist für den Menschen da, der soll dem Menschen dienen und ihn nicht zum Knecht machen. Oder wo die Pharisäer zu ihm kommen und ihm vorwerfen oder ihm die Falle stellen und sagen, darf man sich von einer Frau scheiden lassen oder von seiner Frau, oder? Weil Mose hat gesagt, es steht im Gesetz, wer seiner Frau einen Scheidebrief gibt, der kann sich scheiden lassen. Und Jesus geht her und sagt, hey, ja, Mose hat das getan, aber um eurer Hartherzigkeit willen, weil von Anfang an war es nicht so geplant. Von Anfang an hat Gott gesagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und er wird mit seiner Frau zusammenkommen und sie werden eine Einheit werden. Und was Gott zusammengefügt hat, eins gemacht hat, sollen wir nicht auseinanderreißen. Er ist immer hergegangen und hat eigentlich eine höhere Offenbarung gebracht, als wie das, was die Menschen damals geglaubt haben oder ihnen bewusst war. Aber das war sicher nicht einfach. Sogar die eigenen Jünger, bei dieser Stelle vom Abendmahl, sagt er zu ihnen, wollt ihr auch gehen? Und der Petrus sagt, schon, aber wohin? Und dann sagt er, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Ich weiß, was du sagst, obwohl ich es nicht kapiere, ist die Wahrheit. Und darum werden wir dir nachfolgen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ein heißes Thema. Weil ich glaube, dass auch wir noch nicht die ganze Wahrheit haben. Also ich glaube, dass alles wahr ist, was in der Bibel drin steht. Versteht mich nicht falsch. Das ist unser Maßstab. Aber ich glaube sehr wohl, dass wir manche Dinge wahrscheinlich noch erkennen werden, so wie Gott Dinge offenbart. Und manche Dinge in Zukunft vielleicht ein bisschen anders sehen werden, wie wir es jetzt einordnen. Aber das ist natürlich eine heiße Sache, oder? Weil wie geht man so mit sowas um? Wie gehst du damit um, wenn neue Offenbarungen kommen? Was tust du? Was tust du, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ja, aber das muss man so und so verstehen in der Bibel, weil das bedeutet eigentlich ganz was anderes. Was tust du? Mal googeln. Lass uns ein paar Punkte anschauen, die uns da helfen. Nächste Folie. Es braucht einmal diese grundsätzliche Bereitschaft, auf den Heiligen Geist zu hören. Diese grundsätzliche Bereitschaft, wo der Paulus sagt, dass unsere Erkenntnis nur Stückwerk ist, dass wir nicht alles wissen und alles gecheckt haben. Ich brauche eine grundsätzliche Offenheit, dass ich weiß, ich bin noch nicht angekommen, ich habe noch einiges zu lernen und da gibt es noch viele Dinge, die neu zu entdecken da sind in der Bibel. Diese grundsätzliche Offenheit, auf das Reden des Heiligen Geistes zu hören, ist wichtig. Das Zweite ist, wenn der Heilige Geist uns spricht, dann gehe ich her und vergleiche es mit dem Wort Gottes. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn der Heilige Geist zu mir spricht, ist es selten verbunden mit einer Engelserscheinung. Sondern es sind meistens so Gedanken, Eindrücke, Dinge, die man aufs Herz bekommt. Und da weiß ich nicht immer so hundertprozentig, ist das jetzt 1:1, was der Heilige Geist redet, oder sind auch meine Gedanken da mit drin. Und was mache ich darum? Ich gehe ins Wort Gottes. Ich schaue, ob diese Dinge im Widerspruch zum Wort Gottes stehen, und zwar nicht nur zu einzelnen Passagen, sondern im Kontext vom Wort Gottes. Widerspricht es dem Wesen Gottes,
was er da sagt oder was ich da denke oder empfinde? Ist es irgendwas, wo im Einklang mit dem Wort Gottes ist oder nicht? Das Dritte, was ich dann auch mache und was wichtig ist, ist, dass ich die Dinge im Gebet bewege. Dass ich vor Gott bin und sage, erklär mir diese Dinge, was heißt das, wie schaut das genau aus? Zeig mir Bibelstellen dazu, damit ich sehe, dass das wirklich auch von dir ist und abgedeckt im Wort Gottes. Das Vierte ist, ich kann auch ein bisschen hineinschauen in die Kirchengeschichte. Wir haben jetzt 2000 Jahre Christentum und viele, viele Dinge hat es alles schon mal gegeben. Viele von diesen Sektenlehren, viele von diesen Häresien hat es alles schon gegeben. Da wird selten was Neues erfunden. Was die Zeugen Jehova glauben, dass Jesus Christus nicht Gott war, das hat es schon im 2., 3. Jahrhundert gegeben. Wenn ich mich richtig erinnere, war das der Marcion, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, der diese Lehre entwickelt hat, weil er gesagt hat, irgendwie, das passt nicht zusammen. Wenn ich den Gott im Alten Testament anschaue, dann sehe ich einen strafenden, bösen Gott. Aber im Neuen Testament ist ein liebender Gott. Es müssen zwei Götter sein. Es müssen zwei verschiedene. Das kann nicht dasselbe sein. Und solche Dinge. Und das Letzte, und was auch wichtig ist, was sagen andere Christen dazu? Was sagen Leute, denen ich vertraue, von denen ich glaube, dass sie kompetent sind? Was denken die darüber? Und das hilft mir mal schon sehr, mich da drin auch zurechtzufinden, wenn dann so neue Dinge kommen. Zum Beispiel, dass das Alte Testament eigentlich nicht mehr gültig ist oder solche komische Aussagen, was völliger Blödsinn ist. Das Neue Testament ist eine Fortsetzung des Alten Testaments und zeigt die Dinge aus einer richtigen Perspektive. Und darum muss ich schon viele Dinge im Alten Testament durch die Brille des Neuen Testaments anschauen, oder? Kann nicht hergehen im Alten Testament sagen, da steht drin Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, hau da eins auf die Pappen. Sondern muss ich hergehen und sagen, okay, aber Jesus hat gesagt, liebe deine Feinde. Und in diesem Kontext mich mit diesen Dingen auch beschäftigen. Diese Apostelgeschichte 10, 11 und teilweise auch 12 sind die ganz entscheidenden Kapitel, wo das Evangelium sich beginnt auszubreiten auf der ganzen Erde. Ich frage mich immer, ich weiß nicht, ob es dir auch schon so gegangen ist, aber ich wundere mich manchmal, wenn ich dann diese Reaktionen sehe von den Aposteln, von den Jüngern, von den Juden, weil ich denke, eigentlich ist das ja nichts Neues. Wenn das jetzt das Evangelium auch für die Heidenchristen da ist, für die ganze Welt da ist. Mein Gott hat im Alten Testament schon beim Abraham gesagt, in dir werden alle Nationen dieser Erde gesegnet sein. Es gibt viele Stellen im Alten Testament, wo man sieht, dass Gott die ganze Welt am Herzen liegt und nicht nur die Juden, nicht nur das auserwählte Volk, sondern im auserwählten Volk demonstriert Gott uns Dinge, damit wir Dinge verstehen können, sein Wesen, sein Herz verstehen können, aber er hat immer eine Perspektive gehabt für alle, oder? Im Neuen Testament, Jesus Christus, als er in den Himmel auffahrt, in Matthäus 28 sagt er, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, darum geht und macht alle Nationen zu Jüngern. Also, was kann man jetzt da missverstehen? Da steht nicht drin, macht die Juden in allen Nationen zu Jüngern, sondern macht alle Nationen zu Jüngern. Jesus selber ist in diese Gebiete gegangen, Dekapolis, in dieses 10-Städte-Gebiet, nach Tyros, Phönizien, Richtung Syrien und so weiter und hat das Evangelium gepredigt. Und trotzdem sind die immer noch überzeugt, dass es nur für die Juden ist. Wir lesen es dann später auch nochmal, wenn wir dann dazukommen. Jesus selber hat gesagt, ich bin gekommen für die verlorenen Kinder des Hauses Israel. In Markus 7, da begegnet er, da ist er in der Stelle, ist er da bei Tyros in der Gegend, das ist auch Heidengebiet. Und da begegnet ihm eine Frau, eine syrophönizische Frau, und sagt, meine Tochter ist von einem Dämon besessen, komm und heile meine Tochter, hab Erbarmen. Und er sagt, ich bin gekommen für das Haus Israel. Es ist nicht gut, dass man das Brot den Kindern nimmt und den Hunden vorwirft. Das ist eine harte Aussage. Meine Güte, sag das heute mal einem. Bist du gescheit, hey? Und was sagt diese Frau? Die ist nicht stinksauer, macht keine Facebook-Posts, keine Hass-Postings oder sowas über diesen Jesus, der immer so heilig tut, sondern sie sagt, ja, aber auch die Hunde fressen von den Krümeln, die von ihren Herren unter den Tisch fallen. Und Jesus sagt, dein Glaube ist groß, geh, deine Tochter ist gesund, dir geschehe nach deinem Glauben. Und trotzdem kapieren sie es nicht, trotzdem checken sie es nicht. Und ich glaube, wir sind auch nicht viel besser. Ich glaube nicht, dass wir so viel gescheiter sind wie die Apostel damals. So viel besser und weiß ich was alles. Wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten. Wir haben das Neue Testament, das haben die ja damals gar nicht gehabt, oder? Wir können nachlesen, wir können forschen, wir haben die Kirchengeschichte. Wir haben viel mehr Möglichkeiten wie die Leute damals. Und trotzdem glaube ich, dass wir noch viele Dinge in einem anderen Licht erkennen werden, weil Gott immer noch am Wirken ist und weil er immer noch Dinge offenbart. Nicht im Widerspruch zum Wort, versteht mich nicht falsch. Alles, was Gott tut, findet seinem Pendant im Wort Gottes, findet Niederschlag im Wort Gottes. Aber vielleicht sind Perspektiven drin, die uns so noch nicht bekannt sind oder die wir halt noch nicht gesehen haben. Darum braucht es auch diese Demut von uns. Und ich muss euch sagen, ich lese jetzt seit fast 30 Jahren die Bibel und ich bin immer wieder erstaunt, wie ich neue Dinge entdecke, die ich schon 10-mal gelesen habe. Und auf einmal macht es Bing. Und ich denke, boah, echt, wow, Wahnsinn. Gewaltig, was Gott da hineingenommen hat und widerspricht auch heute noch. Darum ist das Wort Gottes lebendig. Amen. Und so sehen wir, wie sich da Schritt für Schritt dieser Plan Gottes ausweitet und entfaltet. Es war früher bei den Juden tatsächlich nur die Möglichkeit gegeben, wenn du Jude bist, dann bist du Teil des Volkes Gottes. Dann gehören dir die Verheißungen, aber nur wenn du Jude bist. Dann haben sie noch irgendwie gesagt, okay, es gibt noch so Judenmischlinge, Samaria zum Beispiel, waren auch ganz erstaunt, dass Gott in Samaria was tut. Die haben zwar ein Mischvolk, nicht mehr reine Juden, und haben dann akzeptiert, okay, sie sind vielleicht ein bisschen jüdisch, ist noch was drin in ihnen. Dann hat es die Proselyten gegeben, wer waren denn die? Das waren Heiden, die konvertiert sind zum Judentum. Das konntest du. Du konntest konvertieren und Jude werden und dich nach all diesen Vorschriften halten. Dann warst du auch Teil von diesem auserwählten Volk. Aber dass jetzt die Heiden da hineinkommen. Also Jesus kommt nach Jerusalem, nach Judäa, predigt das Wort Gottes zu den Juden. Dann kommt diese Verfolgung, Apostelgeschichte 8, und die zerstreuen sich überall hin. Philippus geht nach Samaria und dort geschehen gewaltige Dinge und die Apostel schicken jemanden hin, den Petrus und den Johannes, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, stimmt das? Die gehen dann hinunter nach Samaria und schauen sich das an, was da passiert und sind ganz erstaunt, was Gott da tut. Dann kommt dieser Cornelius auf einmal und jetzt kriegen sogar die Römer den Heiligen Geist und es dämmert ihnen langsam und das ist dann am Schluss von der Rede von Petrus, da heißt es im Vers 18, als die anderen das hörten, beruhigten sie sich und fingen an, Gott zu loben. Sie sagten, also schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie leben können. Boah, das hat 12 Kapitel gebraucht, der Apostelgeschichte, bis sie das kapiert haben, und 3 Jahre mit Jesus. Aber schlussendlich ist es durchgedrungen, auch in ihr Denken. Lass mich noch 2, 3 Gedanken einfach auch sagen in Bezug auf das Volk Gottes, auf Israel. Weil da auch immer wieder so, ist jetzt so ein kleiner Nebentrack, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das auch bewusst machen. Es gibt ja auch unter den Christen recht viele, die sagen, was soll das mit Israel? Ersatztheologie und so weiter, die da am Wirken ist. Das heißt, Gott hat das Volk Israel auserwählt, um an ihnen seine Liebe und seine Treue zu zeigen. Und zwar nicht nur den Israeliten, sondern den ganzen Menschen. Und die Israeliten haben einiges an Mist gebaut. Das war gar nicht so einfach, dann für einen Herrn mit ihnen da weiterzugehen. Aber die Israeliten, das Volk Israel ist nie verworfen worden. Lies Römer Kapitel 9 bis 12. Dort redet der Paulus sehr viel davon im Kapitel 11. Da spricht er davon, das glaube ich jeder. Ich frage nun, hat Gott sein Volk, die Juden, etwa verstoßen? Neues Testament, okay? Natürlich nicht, sagt er. Vergesst nicht, dass ich selbst ein Jude bin, ein Nachkomme Abrahams vom Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er von Anfang an erwählt hat. Und dann redet er von diesem Ölbaum und wie die Heidenchristen eingepfropft sind in diesen Ölbaum. Und wenn du das dann weiterliest, entfaltet er das von den Augen der Menschen und sagt, wenn die Verwerfung der Juden, also dass sich die Herzen der Juden verhärtet wurden und sie das Evangelium nicht angenommen haben, so ein Segen für die Heiden geworden sind, weil dadurch sind die Missionare dann zu den Heiden gegangen, auch die Apostel, und ist das Evangelium zu uns gekommen. Wie viel mehr wird es dann sein, wenn die Juden erkennen, dass Jesus Christus des Messias ist? Es wird sein wie vom Tod zum Leben. Ich glaube, da wird auch noch einmal eine ganz gewaltige Offenbarung freigesetzt, wenn die messianischen Juden und die Heidenchristen, wenn die zusammenkommen und mit ihren Schätzen, die sie haben, da auf einmal so Synergien entstehen. Weil die viele Dinge im Wort Gottes, auch im Neuen Testament, kann man viel besser verstehen, wenn man den Hintergrund hat, wie das damals war. Da kriegt man ganz neue, tiefe Perspektiven. Denkt an das Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Beispiel und ähnliche Dinge. Aber es ist nicht das Thema, das wir haben. Warum, oder im Epheser 2, 15 bis 18, da spricht er dann eben davon, dass Gott es so bestimmt hat, dass die zwei, nämlich die Juden und die Heidenchristen, die messianischen Juden und die Heidenchristen, zu einem Menschen verbunden werden. Und aus dem wirklich dieses göttliche Leben dann entsteht. Und was kann uns besser passieren, lässt er sich da, dass diese Dinge freigesetzt werden. Warum ist es so wichtig, dass Gott zu seinen Verheißungen steht zum Volk Israel? Und darum bin ich absolut gegen diese Ersatztheologie. Die Ersatztheologie geht her und sagt, Gott hat das Volk Israel verworfen. Alle Flüche gehen aufs Konto vom Volk Israel und alle Segnungen gehen auf die Christen über. Also wenn du schon was haben willst, musst du mindestens beides nehmen im Normalfall und nicht nur die Rosinen rauspicken. Warum ist es so wichtig, dass wir nicht diese Ersatztheologie haben? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn Gott seine Verheißungen dem Volk Israel gegenüber nicht erfüllt und untreu ist, ja, wie kann ich dann die Gewissheit haben, dass er mir gegenüber seine Verheißungen, den Christen gegenüber seine Verheißungen erfüllt, wenn er es dort nicht getan hat? Dann kann es ja bei mir genauso passieren. Ich habe euch das letzte Mal schon auch diese Stelle im Ezekiel 36, 22 bis 24 vorgelesen, wo Gott davon spricht, dass das Volk Israel, weil es ihm nicht gehorsam war, seinen Namen eigentlich befleckt hat unter den Nationen und sagt zum Volk Israel, und nicht um deinetwillen, sondern um meines Namens willen werde ich euch wieder aus allen Nationen sammeln und wieder in einen Staat bringen. Und es soll ein Zeichen sein für die Nationen, dass sie erkennen, dass ich Gott bin und mein Wort wahrmache, mein Wort wahrhaftig ist. Und darum ist es so wichtig, dass diese Verheißungen auch ihnen gegenüber sich erfüllen und zustande kommen. Versteht mich nicht falsch, der Staat Israel ist ein säkularer Staat. Die sind nicht heilig und die machen Fehler, aber sie sind trotzdem, das hebt nicht die Verheißungen Gottes auf. Und da muss man in einer guten Balance auch damit umkehren. Ich glaube auch, das ist meine Meinung, dass die Juden sich bekehren müssen, dass es keinen Weg vorbeigeht an Jesus Christus, weil er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber das Wort verheißt uns auch, dass sie ihn erkennen werden, den sie durchbohrt haben. Dass es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt und sie werden sehen, dass Jesus wirklich und wahrhaftig dieser Messias ist. Und mehr Juden erleben das ja auch schon und leben auch darin. Ungefähr 30.000 gibt es jetzt in Israel, haben sie so in etwa geschätzt, in Jerusalem bei der christlichen Botschaft. Und darum unterstützen wir auch diese Arbeit und auch die christliche Botschaft. Gut, wir haben noch ein paar Minuten. Lass uns noch ein bisschen weitergehen. Wie mache ich das jetzt am besten? Im zweiten Teil vom Kapitel 11, da, die nächste Folie. Und da sehen wir, wie das Evangelium sich beginnt auszubreiten. Da ist Jerusalem und durch die Verfolgung gehen die Leute dann, lesen wir, dass sie bis nach Syrien, da ist Phönizien, Tyros, da war das die Geschichte, die er erzählt hat mit der Frau und deren Tochter besessen war, bis Antioch. Da ist Tarsus, wo der Paulus dann hingegangen ist. Und das Evangelium breitet sich aus bis dorthin. Und auch dort lesen wir am Anfang, inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern, Antiochia in Syrien gelangt. Jedoch verkündigten sie die gute Botschaft nur den Juden. Und dann beginnt es, dass einige das auch den anderen geben und auf einmal kommen mehr und mehr auch Heiden zum Glauben und werden gläubig an den Herrn. Und dort in Antiochia entsteht dann eine der größten christlichen, Kommunitäten, Gemeinschaften, die es damals gegeben hat. Dort werden auch zum ersten Mal die Christen Christen genannt. Bis dorthin hat man vom Weg geredet und von dieser Sekte. Dort werden sie dann Christen genannt. Und Antiochia, Jerusalem, Alexandria und später dann Rom, das waren dann diese Zentren, wo wirklich auch das Evangelium da so verkündigt wurde. Der Barnabas kommt dann ins Spiel, den haben sie nach Antiochia geschickt, um auch da nachschauen, was da los ist, weil sich auf einmal die Heiden bekehren. Und der geht dann nach Tarsus und holt den Paulus. Und so kommt der Paulus auch wieder ins Spiel und dann ab Kapitel 13 fokussiert sich dann die Apostelgeschichte auf den Paulus und die Missionsreisen des Paulus und wie sich das Evangelium weltweit ausbreitet. Ich möchte mit euch aber noch kurz einfach zur Auferbauung Kapitel 12 lesen. Ein paar Minuten haben wir noch. Der König Herodes, der beginnt die Gläubigen zu verfolgen, kommt es nicht durcheinander, es gibt vier Herodes da in der Bibel, es gibt den Herodes den Großen, der hat die Kinder in Bethlehem umgebracht, als Jesus geboren wurde, hat diesen Tempel gebaut, es gibt den Herodes Antipas, das ist der, der den Johannes getötet hat und auch beim Prozess gegen Jesus mit dabei war, dann gibt es den Herodes Agrippa den Ersten, von dem reden wir jetzt da. Das ist der, der den Jakobus töten lassen hat und der dann von einem Engel geschlagen wurde und dann gestorben ist. Und dann gibt es noch den Agrippa den Zweiten, der ist dann im Prozess gegen Paulus aufgetreten. Das waren dann alles so diese Familie des Herodes. Und dort heißt dann, als Herodes sah, dass sich diese Entscheidung, nämlich, dass er da den Johannes hinrichten lassen hat, dem jüdischen Volk gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. 4 Einheiten zu je 4 Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Und dann passiert was. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken und sagte, schnell, steh auf. Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an, schnür deine Sandalen, das tat Petrus, und nimm deinen Mantel und folge mir, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Gedacht, er träumt, er sieht eine Vision. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst vor ihnen öffnete. Sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter, als der Engel ihn plötzlich verließ. War er weg. Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er, der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Und er geht dann zu diesem Haus und klopft dort, wo sie am Beten sind. Und dann macht die Magd die Rote auf und schaut hinaus und sieht den Petrus und ist so verdattert, dass sie ihn stehen lässt. So viel zum Thema Gebetserhörung und erwarten, dass Gott Gebete erhört im Glauben. Und dann geht er dorthin und erzählt ihnen die Geschichte. Ist doch gewaltig, nicht? Als die Gemeinde, wie heißt er, hingegeben, inständig für Petrus gebetet hat, schickt Gott einen Engel und der holt ihn aus dem Gefängnis raus. Du musst dir vorstellen, diese 16 Soldaten, die ihn bewacht haben, 16. Mit 2 war er angekettet, links und rechts, damit er nicht fliehen konnte. Und warum war das so? Weil die Soldaten sicher gemacht haben, dass da niemand entkommt, weil sie gewusst haben, sonst wären sie getötet. Was dann auch geschieht. Die sind völlig verdattert, der ist weg, der Petrus, und die Soldaten, alle 16, werden umgebracht, geköpft, weil sie ihren Job nicht gemacht haben. Und Gott greift ein. Gebet, das ist mein letzter Punkt, Gebet ist was Wichtiges. Gebet bewirkt etwas. In Jakobus 5,16 lesen wir, dass das Gebet eines Gerechten viel bewirkt. Und wie viel mehr, wenn das Volk Gottes zusammenkommt und gemeinsam betet. Und darum sind diese gemeinsamen Gebete auch so wichtig. Lasst uns das nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, wenn es Fürbitte gibt und so weiter, weil es daheim so gemütlich ist und man kann ja auch alleine beten. Aber Gott hat es so bestimmt, dass wir auch zusammenkommen und gemeinsam beten. In der Apostelgeschichte lesen wir, und sie trafen sich täglich in den Häusern zum Gebet. Und ich möchte uns auch wieder neu herausfordern, dass wir miteinander beten. Wenn wir uns für dieses Jahr vieles erwarten von Gott, dass Menschen sich bekehren, dass da eine Ernte eingebracht wird, dann wird es nur geschehen durch Gebet. Es gibt nirgendwo Erweckung, die nicht im Gebet begonnen hat. Wo Menschen begonnen haben zu beten und dann hat Gott begonnen, seinen Geist auszugießen. Und vieles, was wir vielleicht erleben werden, hat damit zu tun, dass Leute vor uns schon gebetet haben. Das entbindet uns aber nicht auch von diesem Gebet und das Gebet ernst zu nehmen. Du hast viele Möglichkeiten, mit Geschwistern zu beten. Jeden Samstag vor dem Gottesdienst. Von 3 weg bis 4:20 beten wir miteinander. Kannst du gern dazukommen, dabei zu sein, muss nicht einmal extra in die Gemeinde kommen. Wir fangen an, jetzt auch dann im März wieder, mit jedem ersten Samstag im Monat, wo wir zusammenkommen, da jeden ersten Mittwoch im Monat und gemeinsam beten werden da. Und jeden dritten Freitag werden wir ein Frühgebet anbieten. Mal starten damit. Es ist eine Möglichkeit, dabei zu sein und mitzubeten. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Was heißt das 9,38? Was ist das? Was steht in Matthäus 9,38? Betet zum Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Und damit meint auch dich. Und wer hat seinen Wecker schon gestellt? Heute in der Früh war ich zuerst aufs Radl ein bisschen und dann habe ich mich geduscht und auf einmal hat das so komisch vibriert irgendwo unten im Ding. Und dann ist mir eingefallen, oh, es ist 9:38. Bet 3 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden. Einfach kurz sagen, stell deinen Alarm, du kannst schon auf Vibration geben, das stört niemand, das hört niemand. Und bet kurz, dass Gott Arbeiter in die Ernte freisetzt. Amen. Das ist die einzige Erlaubnis, dass du dein Handy jetzt während dem Gottesdienst zücken darfst und dir einen Termin eintragen darfst oder einen Wecker stellen darfst. Amen. Gut, machen wir da Schluss. Den Rest könnt ihr selber lesen, wie Gott den Herodes dann noch gestraft hat, weil er nicht ihm die Ehre gegeben hat, sondern sich selber zum Gott erhoben hat. Lass uns beten miteinander noch. Ich möchte für 4 Dinge beten, dass Gott uns Offenbarung und Weisheit gibt, dass wir gehorsam sein sind wie er. Wir beten miteinander für einen neuen Gebetseifer, so wie die Gemeinde von Petrus diesen Eifer gehabt hat. Wir beten für das übernatürliche Wirken Gottes. Also wenn ich irgendwann einmal im Gefängnis sitzen sollte, wäre ich sehr dankbar, wenn Gott sowas tun würde, oder? Das wäre sicher in den Nachrichten. Und wir wollen einfach Israel noch segnen. Okay? Halleluja, Herr. Herr, du bist wahrlich ein Gott von Offenbarung und du bist so groß, dass es immer wieder Neues zu entdecken gilt mit dir. Und so beten wir, dass du uns ein offenes Herz schenkst. Dass wir immer wieder neue Dinge dazulernen, neue Erkenntnisse bekommen können, Herr. Und im Gehorsam diese Erkenntnisse auch tun, so wie der Petrus gehorsam war und da in das Haus des Cornelius gegangen ist, obwohl er eigentlich nicht durfte. Herr, wir beten für diesen Gebetseifer, den die Gemeinde gehabt hat, die sich täglich in den Häusern zum Gebet und Abendmahl getroffen haben. Infiziere uns auch ganz neu wieder mit dieser Leidenschaft, Herr, für Gebet. Die brauchen wir und da sind wir auf dich angewiesen, dass du uns auch die Dinge schenkst. Herr, wir vertrauen dir für Großes für dieses Jahr und wir wollen, Herr, von ganzem Herzen, dass Zeichen, Heilungen und Wunder geschehen, damit die Menschen ihr Herz öffnen für dich. Und zwar nicht nur tröpfelweise, sondern in Scharen, Herr. Hilf uns auch da mit deinem übernatürlichen Wirken, Herr. Herr, ich bete jetzt ganz besonders für die Susi, für die Janelle und für alle, die da auch immer wieder auf die Straße gehen, dass da Zeichen und Wunder geschehen, Herr. Schenke ihnen Gelegenheiten zu beten und mach Kranke gesund und Blinde sehend und Lahme gehend und was es sonst noch alles du im Herzen hast. Und Herr, wir wollen auch dein Volk Israel segnen, deinen Augapfel. Wir beten, Herr, dass du Israel behütest und bewahrst und beschützt. Aber wir beten auch, dass es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt, Herr, und sie dich erkennen können als ihren Heiland und Erlöser, Herr, weil wir wissen, dass das für uns ein gewaltiger Segen sein wird und Neues freisetzen wird. So segne du dieses Land Israel, Herr, und such dort den Menschen heim mit deinem Heiligen Geist, genauso wie du auch unsere Nation heimsuchst mit deinem Geist, für das vertrauen wir dir, Herr. Amen.